Sie hören SWR 2 aktuell am Abend mit Jan-Frederik Willems. Diffamierungen, Beleidigungen, Mordaufrufe. Der eigentliche Kampf um das Leben von Walter Lübcke wurde verloren, lange bevor der Kasseler Regierungspräsident auf seine Terrasse erschossen wurde. Lübcke war durch seinen Einsatz für ein offenes Deutschland zum Ziel des Hasses der rechten Szene geworden. Ein Hass, der schlussendlich auch den mutmaßlichen Mörder Stefan E. antrieb. Damit werden die heutigen Festnahmen zweier mutmaßlichen Komplizen Stefan E.s auch eher zur Proforma-Arbeit der Aufklärung dieses Verbrechens. Was der Bundestag heute in einer Aktuellen Stunde debattierte, ist der tiefer liegende Hass, der den Boden für Morde wie den an Walter Lübcke erst bereitet hat. Horst Kleuser hat die emotionale Debatte im Bundestag verfolgt.
Bisweilen bedarf es eines grausamen Verbrechens, um das Parlament sich seiner Gemeinsamkeiten und seiner Verpflichtung demokratischen Grundwerten gegenüber zu erinnern. Heute war so ein Tag. Die Aktuelle Stunde zum Mord am Kasseler Regierungspräsidenten zeigte deutlich, wie selten den Riss, der sich mittlerweile durch den Deutschen Bundestag zieht. Fast alle Redner äußerten zwar Bestürzung und Trauer über, wie manche es nannten, die Hinrichtung an Walter Lübcke, die Bewertung der Ursachen oder Motive fiel aber grundlegend anders aus. Die AfD versuchte sich in die Opferrolle zu drängen, indem sie darstellte, viel mehr aus ihren Reihen würden bedroht und attackiert. Dabei hatte Innenminister Seehofer kurz zuvor angemahnt:
Null Toleranz gegenüber Hassparolen, null Toleranz gegenüber Antisemitismus, keine Ausgrenzung und eine Sprache, die nicht zu Hass und Gewalt führt. Das ist die beste Prävention gegenüber Radikalismus.
Für Martin Hess von der AfD war das nur eine Vorlage mit einem bemerkenswerten Begriff.
Wir alle müssen uns überlegen, ob wir hier nicht rhetorisch abrüsten sollten. Sie instrumentalisieren auf infame Weise dieses abscheuliche Verbrechen gegen die stärkste Oppositionspartei im Deutschen Bundestag. Und das ist ausschließlich das Ergebnis Ihres Vernichtungsfeldzuges gegen die AfD.
Und die gerade heute vereidigte neue Justizministerin Christine Lambrecht von der SPD stellte den jüngsten Mord in eine lange Reihe von Nichtbeachtung.
Wir haben viel zu lange, wollten viele, den braunen Sumpf nicht sehen. 74 Jahre nach Ende des NS-Terrors muss klar sein, diese rechtsextreme Gewalt dürfen wir niemals hinnehmen. Wir dürfen uns nicht an sie gewöhnen. Im Gegenteil, wir müssen alles tun, um diesem widerwärtigen Treiben ein Ende zu bereiten.
Michael Brandt, ein Christdemokrat, ein persönlicher Freund der Familie Lübcke, erinnerte daran, dass dessen Enkelkind im Hause schlief, als er erschossen wurde. Brandt rekonstruierte das Zustandekommen des Videos, das den Hass gegen Lübcke erst schürte.
Vorbestrafte Rechtsextremisten, darunter auch sein Mörder, haben sich gezielt im Saal verteilt, störten gezielt mit Scheiß Staat und mehr, beleidigten und unterbrachen Walter Lübcke gezielt. Was mit ihm gemacht wurde, von denen, die Wut und Hass als Instrument einsetzen, bis in die letzten Tage und Stunden hinein, das ist nicht nur unanständig, es ist schlicht widerlich.
Einer der beeindruckendsten Redner war Sigmar Gabriel. Der frühere SPD-Vorsitzende, der nicht mehr für den Bundestag kandidieren wird, verwahrte sich gegen Verharmlosungen und Relativierungen.
Es gibt Gewalt auch links und es gibt auch islamistische Gewalt. Nichts davon ist zu rechtfertigen. Und all das muss auf unseren Widerstand treffen. Aber eins stimmt eben auch. Massenhaft gemordet in diesem Land wurde rechts. Der Feind der Demokratie steht heute nicht irgendwo, sondern rechts. Da steht der Feind der Demokratie.
Es war eine wichtige und bewegende Debatte, eine, die den großen Unterschied zwischen der AfD und allen anderen Bundestagsparteien unterstrich.
Ein Beitrag von Berlin-Korrespondent Horst Kleuser. In rund einem Jahr wird der Mord an Walter Lübcke wohl im Bericht des Verfassungsschutzes auftauchen unter rechtsextremistische Tötungsdelikte. Diese Statistik wird jedes Jahr herausgegeben. Heute hat das Bundesamt für Verfassungsschutz die Zahlen für 2018 herausgegeben. Isabel Reifenrath hat die wichtigsten Ergebnisse zusammengetragen.
100 mehr Rechtsextremisten, 2720 mehr Linksextreme und rund 750 mehr Islamisten gibt es in Deutschland. Das ist die Bilanz des Verfassungsschutzberichtes 2018. Bundesinnenminister Horst Seehofer zeigte sich besorgt. Die Bedrohungen für unsere offene Gesellschaft seien vielfältiger, breiter und komplexer geworden. Gerade die Zunahme der Rechtsextremisten sei ausgesprochen besorgniserregend. Seehofer kündigte an, weitere Verbote von rechtsextremen Organisationen prüfen zu lassen. Im vergangenen Jahr seien bereits 6 Vereine bundesweit verboten worden. Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang erläuterte, wie sich die rechtsextremistische Szene verändere. Demnach wird sie immer selbstbewusster, baut internationale Kontakte auf und versucht, Anhänger in der bürgerlichen Mitte zu finden, genau wie die linksextremistische Szene auch. Die Gefährdung durch Islamisten, so Haldenwang, sei anhaltend hoch. Er warnte besonders vor IS-Rückkehrern, deren Frauen und Kindern. Sie müssten besser integriert werden, um zu verhindern, dass sie sich weiter radikalisierten. Weitere islamistische Terroranschläge hält der Verfassungsschutzpräsident für möglich. Im letzten Jahr sei eine Reihe von Anschlagsplanungen aufgedeckt und gestoppt worden.
Isabel Reifenrath aus dem Hauptstadtstudio. Wieder gibt es also mehr Rechtsextremisten in Deutschland. Insgesamt sind es im vergangenen Jahr 24.100 gewesen und mehr als die Hälfte davon ist gewaltorientiert. Einer, der schon seit Jahren zu Rechtsextremismus und rechter Gewalt recherchiert, ist Dirk Labs. Der Autor und Filmemacher hat auch mehrfach die deutschen Behörden und ihre Ermittlungen gegen rechte Gewalt untersucht. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn zunächst zum Fall Lübcke gefragt, ob er glaubt, dass der mutmaßliche Mörder Stefan E. alleine gehandelt hat.
Nein. Es gab jetzt ja auch zwei weitere Verhaftungen in den vergangenen Stunden, wo es um die mutmaßlichen Waffenlieferanten ging. Und mindestens eine Person ist auch als rechtsextrem bekannt und ist auch schon im NSU-Komplex als Zeuge aufgetaucht. Ich glaube, da gerät jetzt so einiges ins Wanken in den nächsten Tagen. Und die Einzeltäter-These wird sich genauso wenig halten wie die Schläfer-These, die wir ja auch schon gehört haben.
Wann wird denn aus solchen quasi rechten Bekanntschaften ein Netzwerk?
Ja, ich glaube, dass man nicht den Fehler machen darf, dass man sich das zu organisiert vorstellt. Wir haben es hier mit einer Bewegung zu tun von Mitgliedern, die die gleichen Ziele, gleichen Träume haben. Also die meisten mit dieser rechten Bewegung träumen vom Vierten Reich, wollen einen ganz kleinen NS-Staat zurückhaben. Und in welcher Gruppe sie sich gerade engagieren, kann auch rein zufällig sein. Aber man muss immer sozusagen auf die Grundrichtung der Bewegung achten. Und das ist nicht immer so organisiert, wie wir uns das vorstellen, aber der Wunsch und das Ziel ist eben sehr ähnlich. Man ist eben auch bereit, wie wir jetzt ja sehen, tatsächlich auch zu töten, um dieses Ziel zu erreichen.
Ihr Buch über die Mordserie des NSU und die Versäumnisse des Verfassungsschutzes ist mittlerweile 5 Jahre alt. Hat sich seitdem beim Verfassungsschutz etwas getan?
Nein. Also auch jetzt unter dem neuen Chef hat sich ja das Grundprinzip nicht verändert. Das Handwerk eines Nachrichtendienstes, Geheimdienst könnte man auch sagen, ist es ja, Geheimnisse zu haben. Das wichtigste Mittel des Bundesamtes für Verfassungsschutz sind nach wie vor V-Männer, also Informanten in der Szene, Mitglieder der Szene, die ihre Leute verraten. Und die Identität dieser Informanten wird natürlich geheim gehalten, genauso wie viele Informationen, die diese Informanten liefern. Und da sind wir, wie wir jetzt ja auch beim Fall Lübcke merken, genau an derselben Stelle wie beim NSU, dass es ganz sicher sehr viel mehr Kenntnisse gab über den Täter, über den Hintergrund, über Bekanntschaften. Aber diese Kenntnisse werden geheim gehalten. Und man muss sich wieder fragen, was nutzt es dann, dieses Wissen zu haben? Also es nutzt uns der Verfassungsschutz, wenn Morde wie an Lübcke nicht verhindert werden.
Muss man dieses ganze System der V-Männer komplett überdenken?
Na, es gibt ja auch die Forderung, das abzuschaffen. Ich bin da immer vorsichtig, weil ich mir nicht so ganz sicher bin, wie man es jetzt ersetzen könnte. Durch was? Also durch polizeiliche Maßnahmen wäre es sehr schwierig. Also man kann nicht die Zahl von 12.000 gewaltbereiten Neonazis geht jetzt ja. Das war eine alte Zahl, aber sie sorgt für neue Verwunderung. Diese 12.000 Neonazis kann man nicht mit polizeilichen Mitteln im Griff behalten oder alle abhören. Das ist zu kompliziert. Also braucht man schon Informanten, nur die müssen sehr streng geführt werden. Und es muss einfach Transparenz hergestellt werden. Es kann nicht sein, dass am Ende sich der Verfassungsschutz selber kontrolliert und selber entscheiden darf, welche Akten er den Parlamentariern etwa im Bundestag zur Verfügung stellt.
Sie haben eben schon die Personalien angesprochen. Der neue Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang ist etwas mehr als ein halbes Jahr dabei. Da hat sich in Ihren Augen nicht viel geändert, seit er da ist?
Naja, dabei als Präsident, aber er ist ja seit 10 Jahren beim Verfassungsschutz. Aber die Frage wäre natürlich schon, was hätte Haldenwang in den 10 Jahren, bevor er Präsident geworden ist, über die rechtsextreme Szene so an Akten gesehen? Also diese Geschichte, die jetzt erzählt wird von dem Neuanfang, und man nimmt jetzt die rechte Gefahr ernst und so weiter, das ist natürlich so ein bisschen Ablenkung auch ein Stück weit. Das BFV hat die rechte Gefahr immer ernst genommen, hat mit einem wahnsinnigen Aufwand diese Szene unterwandert. Die Frage ist nur wiederum, was macht man mit diesen Informationen? Und da ändert jetzt auch die Person Haldenwang nicht viel daran.
Sie haben vor kurzem eine Dokumentation zu Ermittlungen gegen rechte Gewalt gedreht. Wie sehr sind denn andere Behörden auch ein Teil des Problems?
Also ich denke, was uns klar sein muss, ist, die Bedrohung durch rechte Gewalt war immer ein Problem in Deutschland, nur sie erreicht heutzutage eine andere Qualität. Man hat also die alten Fälle wie Stefan E. Punkt, den geständigen Mörder von Lübcke, Man hat gewaltbereite Skinheads, man hat aber auch inzwischen Mitglieder von Behörden, ausgerechnet Spezialkräften der Polizei, die eben auch diese rechten Tendenzen aufweisen. Also das sind Menschen, da gibt es einen Fall in Mecklenburg-Vorpommern, gibt es eine Person, die inzwischen in Haft ist, der hat mehr oder weniger sein ganzes Berufsleben trainiert, für Spezialkräfte andere Menschen zu töten, das muss man so sagen. Und so eine Person driften jetzt auch auf die rechte Seite ab und das ist natürlich hochgefährlich. Dann steht eine Mischung, die wirklich auch vielen Innenpolitikern in Berlin große, große Sorgen macht. Und auch zu Recht, wie jetzt letztendlich auch der Fall Lübcke zeigt.
Was müsste denn Ihrer Meinung nach geschehen, damit rechte Gewalt besser bekämpft werden kann in Deutschland?
Also man muss aufhören, den Schutz von Informanten über die Bekämpfung dieses Systems zu stellen. Das ist ein bisschen das Problem. Es ist teilweise wichtiger zu sein scheint, dass bestimmte V-Personen, Informanten in ihrer Position bleiben, in ihrer wie auch immer gearteten Organisation und dass man nicht alle sozusagen Informationen auf den Tisch legt und anfängt, dieses Gesamtphänomen zu bekämpfen. Also man doktert immer an den Symptomen rum, nutzt aber nicht alle vorhandenen Informationen, um wirklich insgesamt gegen diese Gefahr vorzugehen. Und ich glaube, das muss sich wirklich ändern. Da muss jetzt wirklich ein Umdenken einsetzen, sonst muss man wirklich die Frage stellen, was muss noch passieren? Also jetzt ist ein Politiker erschossen worden für eine unbequeme Meinung. Was muss noch passieren, damit jetzt die Sicherheitsbehörden wirklich alle Informationen auch auf den Tisch legen? Und sei es nur gegenüber den Geheimgremien im Bundestag, aber dieses Mauern und Vertuschen und Ablenken muss wirklich aufhören.
Wir haben jetzt viel über die Behörden und über die Institutionen gesprochen. Aber ist das denn ein rein institutionelles Problem oder auch ein gesellschaftliches?
Rechtsextremismus war immer ein gesellschaftliches Problem. Ich glaube allerdings nicht, dass sozusagen, was wir jetzt erleben, ist eine neue Qualität der Hetze im Internet und auch sozusagen, wir haben auch die Zahlen heute gehört beim Verfassungsschutz, dass also die Mobilisierungszahlen, also wer alles demonstriert auf der Straße, sind in die Höhe geschnellt. Das ist absolut ein Problem und es ist natürlich an der Mehrheit der Bevölkerung, sich auch dagegen zu stellen, soweit es möglich ist und eben das nicht mitzumachen. Auch der Alltagsrassismus, diese ganzen Dinge, die sich so einschleifen. Man muss allerdings auch sagen, es gab rechten Terror auch ohne dieses Umfeld. Also das heißt nicht sozusagen, dass es dann auf einmal aufhört, aber dennoch denke ich, dürfen wir als Gesellschaft uns das nicht sozusagen einfach zur Tagesordnung übergehen, wenn auch diese verbale Gewalt so um sich greift. Und da muss auch versucht werden, auch wenn das schwer ist, diesen vergifteten Dialog wieder zu entgiften.
Einschätzungen von Autor und Filmemacher Dirk Labs waren das. Er recherchiert regelmäßig zu rechten Terror in Deutschland. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und wir kommen direkt wieder zu einem Fall, in dem der Vorwurf des Behördenversagens eine Rolle spielt. Lüchte. Der Name der 10.000 Einwohnerstadt in Nordrhein-Westfalen ist mittlerweile Synonym für einen der schwersten Fälle pädophiler Kriminalität und scheinbar auch haarsträubende Versäumnisse bei Jugendämtern und Polizei. Über 20 Jahre hinweg sollen drei Männer 40 Kinder und Jugendliche hunderte Male sexuell missbraucht haben und die Taten aufgenommen haben. Heute hat der Prozess gegen Andreas V., Mario S. und Heiko V. vor dem Landgericht Detmold begonnen. Mit einer Überraschung. Silvia Münstermann berichtet.
Der erste Prozesstag nahm einen unerwarteten Verlauf. Alle drei Angeklagten haben gestanden, Kinder auf dem Campingplatz im westfälischen Lüchte missbraucht oder zumindest dabei zugeschaut zu haben. Gerade für die Anwälte der Geschädigten war das entscheidend. Roman von Alvensleben, einer der Opferanwälte.
Das Schlimme erleben bleibt, aber sie muss jetzt hier nicht nochmal durch die Hölle gehen und detaillierte Einzelfragen beantworten.
Zum Prozessauftakt sah es noch nicht danach aus. Von den drei Angeklagten hielten sich zwei Aktendeckel vor das Gesicht. Nur einer zeigte sich offen den zahlreichen Zuschauern und Kameras. Die Hauptangeklagten Andreas V. und Mario S. blieben nach außen regungslos. Ihre Blicke abgewandt von den Zuschauern. Mario S. mit dichtem Kinnbart hatte bereits vorher ein Geständnis angekündigt. Sein Rechtsanwalt Jürgen Bogner.
Wir wollen auf diese Weise vermeiden, dass die Kinder noch einmal das durchleben müssen, was sie praktisch jetzt schon zweimal durchlebt haben. Einmal durch tatsächliches Erleben, das zweite Mal durch die wiederholten Vernehmungen bei der Polizei. Und ich denke mal, ein drittes Mal Vernehmung beim Gericht muss nicht sein, darf nicht sein. Opferschutz gilt hier als Priorität.
Auch Heiko V. aus Stade, der dritte Angeklagte, legte ein Geständnis ab. Er soll über einen Chat bei den schweren Übergriffen auf die Kinder zugesehen und die anderen beiden zu den Taten angestiftet haben. Der Hauptangeklagte Andreas V. hatte im Vorfeld des Prozesses immer geschwiegen. Erst nachdem sein Anwalt noch einmal mit ihm sprach, gab es eine kurze Erklärung. Die Anklagevorwürfe stimmen, mehr nicht. Dabei soll es auch bleiben, sagt Verteidiger Johannes Salmen.
Er wird aber sich keine Fragen stellen, er wird sich nicht begutachten lassen und wird auch keine Angaben zu seinen persönlichen Verhältnissen tätigen.
Den Kindern bleibt damit eine detaillierte Schilderung der Missbrauchstaten wahrscheinlich erspart. Ganz verzichten will das Gericht allerdings nicht auf sie. Melanie Rüther, Sprecherin des Detmolder Landgerichts, erklärt warum.
Die Kammer ist bestrebt, auch mit dem Geständnis aller Angeklagten, die in den Anklageschriften genannten Geschädigten als Zeugen in der Hauptverhandlung zu hören, um sich selbst ein umfassendes Bild davon zu machen. Je nach Zustand des Zeugen oder je nach Situation des Zeugen im Einzelfall kann davon aber auch abgesehen werden.
Nach dem Prozessauftakt sollen bereits am zweiten Tag die ersten Zeugen kommen, darunter zwei Opfer. Ein Urteil wird Ende August erwartet. Silvia Münstermann, Detmold.
18.20 Uhr. Lifeline Aquarius Sea-Watch 3. Schiffsnamen, die wie keine anderen für die private Seenotrettung im Mittelmeer stehen. Oder standen? Die Lifeline und die Aquarius sind bereits festgesetzt und nun droht auch der Sea-Watch 3 das gleiche Schicksal. Zwei Wochen lang kreuzte sie mit mehreren Dutzend Geretteten auf dem Mittelmeer herum, ohne eine Einfahrterlaubnis für einen europäischen Hafen zu bekommen. Gestern schließlich ging der Crew nach eigenen Angaben die Möglichkeiten aus. Entgegen des ausdrücklichen Verbots fuhren sie in italienische Gewässer, um die Migranten an Land zu bringen. Nun droht auch die Sea-Watch 3 festgesetzt zu werden. Crew und Betreiber drohen Gerichtsverfahren. Die Entscheidung wurde von Italiens Innenminister und Hardliner Matteo Salvini mit der ihm eigenen Direktheit kommentiert. Es werde keiner in Italien an Land gehen, wenn sich niemand bereit erklärt, die Migranten aufzunehmen. Es gehe ihm, Zitat, auf den Sack. Unser Korrespondent in Rom ist Jörg Seiselberg. Herr Seiselberg, wie ist der aktuelle Stand in Dingen Sea-Watch 3?
Der aktuelle Stand ist, dass die Flüchtlinge den Hafen von Lampedusa sehen. Am Nachmittag hat die Kapitänin des Schiffes, Carola Racchetta, einen Versuch unternommen, trotz des Verbots der italienischen Behörden einzulaufen in den Hafen. Sie hat das begründet damit, dass sie den Notstand an Bord, den sie vor 24 Stunden kommuniziert hatte, dass sie darauf keine Antwort bekommen habe, keine inhaltliche Antwort von Seiten der italienischen Behörden und deswegen, um diese Notsituation der zu begegnen, jetzt in den Hafen einfahre. Die Notsituation ist nach Angaben der Sea-Watch, dass Flüchtlinge damit drohen, über Bord zu springen, weil sie nach über 14 Tagen auf See verzweifelt sind und auch entnervt sind dadurch, dass jetzt quasi in Sichtweite des Hafens es immer noch keine Lösung gibt.
Bei der Lautstärke, in der man Salvini immer wieder hört, gerät das vielleicht ein bisschen in Vergessenheit. Aber gibt es in Italien denn auch Befürworter der Seenotrettung im Mittelmeer?
Die gibt es, die sind auch aktiv, die unterstützen die Arbeit von Sea-Watch. Da gibt es Nichtregierungsorganisationen, die sich hier organisieren, die auch dabei waren bei der Seenotrettung, bei vielen Aktionen in den vergangenen Monaten. Also diese Unterstützung ist da, auch von der politischen Opposition. Im Parlament gibt es Unterstützung für die Sea-Watch. Da sind Abgeordnete jetzt nach Lampedusa gereist, wollen damit deutlich machen, dass sie die Hilfe, die die deutsche Rettungsorganisation hier anbietet, dass sie das gut finden, dass sie das politisch unterstützen und sie machen Druck auf Salvini, dass er seine Linie ändert. Aber die Hoffnung, dass Salvini einknickt, das ist, denke ich, relativ illusorisch. Im Gegenteil, von Interview zu Interview ist mein Eindruck, tritt er eher entschlossener und hartleibiger auf.
Jetzt muss man auch zugeben, Italien wurde jahrelang alleingelassen mit dem Problem der Migranten, die übers Mittelmeer kamen. Wie sehr ist die Wut darüber denn heute noch ein Faktor in Italien?
Ein ganz wichtiger Faktor, das war ganz entscheidend dafür, dass die Lega bei den Europawahlen stärkste Partei geworden ist. Ich habe Salvini auf verschiedenen Veranstaltungen begleitet. Immer wieder hat er das in den Mittelpunkt gestellt und immer wieder gab es an diesem Punkt, wenn er gesagt hat, die Europäer lassen uns alleine, wir lassen uns das nicht mehr gefallen, wir schließen die Häfen, da hat er lautstarken Beifall bekommen. Also das ist ein Thema, mit dem er hier in Italien landet. Das Gefühl, das viele haben, ist genau das, dass Europa, dass die EU-Partner Italien bei diesem Thema zu lange alleine gelassen haben.
Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford Strom, ist dafür, ein weiteres Seenotrettungsschiff ins Mittelmeer zu schicken. Löst das denn das Problem?
Also Seenotrettung ist grundsätzlich positiv. Es ist falsch, wenn einige sagen, das sei kriminelles Handeln, wie Salvini beispielsweise. Aber auf der anderen Seite, das wirkliche Problem, das wir auf dem Mittelmeer nicht seit heute, nicht seit gestern, sondern seit über 15 Jahren haben, das lässt sich nicht auf dem Mittelmeer lösen. Da bleibt es ja ein ganz bitteres Glücksspiel, ob jetzt ein Flüchtling auf dem Mittelmeer gerettet wird oder nicht. Da ist es auch keine Frage, ob jetzt 10 oder 100 Rettungsboote da unterwegs sind. Die entscheidende Frage ist, dass man verhindern muss, dass die Menschen sich auf den Weg machen. Und da gibt es Nichtregierungsorganisationen auch in Afrika, in der Elfenbeinküste beispielsweise, SOS Clandestin, die sich darum kümmern, dass die Menschen sich nicht auf den Weg machen, die Wahrheit erzählen, was auf den Flüchtlingsrouten an fürchterlichen Geschichten passiert. Das ist das eine, diese Nichtregierungsorganisationen zu unterstützen, das wäre wichtig. Und auf der anderen Seite, humanitäre Korridore ist da ein Stichwort. Die sind von Seiten des UNHCR eingerichtet worden vor gut einem Jahr. Und nur ein Land in Europa nutzt sie, das ist Italien. Dort sind 800 Menschen in den vergangenen Monaten hierher gekommen in Kooperation mit der katholischen Kirche. Das wäre sicherlich etwas, wo auch die Kirchen in Deutschland sich für stark machen könnten, dass die Politik auch in Deutschland Ja sagt zu diesen humanitären Korridoren und direkt Leute aus den Folterlagern in Libyen per Flugzeug nach Deutschland bringt.
Rom-Korrespondent Jörg Seiselberg hat für uns die Debatte zur Seenotrettung in Italien eingeschätzt. Wir haben das Gespräch kurz vor der Sendung geführt. Die UN-Klimakonferenz in Bonn geht zu Ende. 11 Tage lang haben fast 3000 Delegierte aus mehr als 185 Ländern über den globalen Klimaschutz und die Umsetzung des Paris-Abkommens verhandelt. Wichtigste formale Aufgabe war es, die Regeln für den weltweiten Emissionshandel im Paris Rulebook zu formulieren, damit sie beim Klimagipfel im Dezember in Santiago de Chile verabschiedet werden können. Doch was die Teilnehmer lange Zeit aufgehalten hat, ist ein Streit, den man im Jahr 2019 eigentlich nicht mehr erwartet hätte. Detlef Repen weiß, worum es geht.
Man mag es kaum glauben, tagelang streiten hunderte Verhandler aus mehr als 190 Staaten darüber, ob Wissenschaft die oberste Richtschnur aller Klimapolitik bleiben soll. Angezettelt hat den Streit Saudi-Arabien, das fast ausschließlich vom Klimakiller Erdöl lebt. Sven Hameling von der Entwicklungshilfeorganisation CARE.
Im letzten Jahr ist ja der wegweisende Bericht zu 1,5-Grad-Ziel des Wissenschaftlergremiums IPCC rausgekommen. Und hier haben insbesondere bei den Verhandlungen Saudi-Arabien sehr stark blockiert, diesen Bericht jetzt wirklich konkret in die Verhandlungen zu übersetzen und sich konkret mit den einzelnen Empfehlungen, wie müssen zum Beispiel die Energiesysteme umgebaut werden, wie kann man sich besser gegen die Folgen des Klimawandels anpassen, dass hier Saudi-Arabien blockiert hat. Und das ist sehr enttäuschend. Gleichzeitig ist deutlich geworden, wie viele Länder die Rolle der Wissenschaft hier anerkennen und eben auch diese Ergebnisse als sehr ernst nehmen, auch wenn noch nicht überall wir schon bei den Klimaschutzmaßnahmen sind, die wir brauchen.
Und deshalb wird diese Klimaverhandlungsrunde auch nachsitzen müssen, möglicherweise bis Mitternacht. Ein anderer wichtiger Punkt, der hier 11 Tage lang verhandelt worden ist, die letzte noch fehlende Regel zur Umsetzung des historischen Pariser Klimaschutzabkommens so weit auszuarbeiten, dass die Staats- und Regierungschefs sie beim nächsten Klimagipfel im Dezember in Chile verabschieden können. Und dieser Paragraph 6 besagt, wenn ich meine Treibhausgasemissionen im eigenen Land nicht im erforderlichen Maße senken kann, dann darf ich Klimaschutz in einem anderen Land finanzieren und mir anrechnen lassen. Marktmechanismen nennt man das. Rixa Schwarz von der Umweltorganisation Germanwatch kennt die Fallstricke, über die hier 11 Tage lang gestritten wurde.
Es wäre sehr wichtig, dass die Marktmechanismen dafür genutzt werden, Klimaschutzambitionen über die bestehenden Pläne hinaus zu ermöglichen und nicht Marktmechanismen in die bestehenden Pläne hineinzuschieben. So dass wir im Endeffekt eine Erhöhung im Klimaschutz und dadurch eine erhebliche Senkung der Emissionen erhalten und nicht einfach nur eine Marktmöglichkeit zum Verschieben.
Verhindert werden muss, dass gemogelt wird, indem beide beteiligte Länder sich die eingesparten Treibhausgase anrechnen lassen, weiß David Riefisch von Germanwatch.
Es wird ein Projekt in einem afrikanischen Land entwickelt, was dort Emissionen senkt. Diese Emissionssenkung könnten über Märkte an beispielsweise Deutschland veräußert werden. Und Deutschland würde das in den eigenen nationalen Rechnungen von den Treibhausgasen festhalten, diese Reduktion. Aber wenn nun das Land des Ursprungs der Reduktion das nicht auch festhält, und zwar, dass die Reduktion nicht gegeben hat, hätten wir eine Reduktion in den Rechnungen in beiden Ländern. Und das würde natürlich nicht der Realität entsprechen.
Neu war bei dieser Klima-Arbeitskonferenz in Bonn, dass sehr viele junge Leute zugelassen waren. Nicht nur Fridays for Future-Vertreter kamen im Saal und auf den Gängen zu Wort. Die weltweiten Freitagsdemonstrationen und Schulstreiks haben wirklich Eindruck gemacht. Sadie DeCoste aus Kanada warnte die Politiker, die beim globalen Klimaschutz nicht so richtig in Fahrt kommen.
So, if you do not take action on this,
wenn ihr euch beim Klimaschutz nicht mehr anstrengt, werden wir euch abwählen. Wir jungen Menschen werden zu den nächsten Klimagipfeln kommen, die Wahlurnen nutzen und die Straße. Und es ist besser für euch, auf uns zu hören.
In den nächsten Monaten wird es für die angesprochenen Politiker gleich mehrere Gelegenheiten geben, ihren Klimaschutzwillen unter Beweis zu stellen. Ab morgen beim G20-Gipfel in Japan und bei mindestens 3 weiteren Treffen von Staats- und Regierungschefs im Herbst. Aus Bonn, Detlef Repen.